herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Heute treffe ich mich mit Saskia Pitz. Sie arbeitet bei Light Living und es ist eine Premiere sozusagen, denn es ist ausnahmsweise mal keine Unternehmerin. Saskia ist angestellt, aber sie macht etwas so Tolles, dass ich nicht widerstehen konnte. Und ich bin mir sicher, du wirst begeistert sein. Sie hat eine nachhaltige Lösung im Möbelbereich. Hör unbedingt rein. Saskia, du bist COO bei Light Living und ihr vermietet Möbel an Privat- und Geschäftskunden. Wie muss man sich das genau vorstellen?
Also unser Service bietet an, dass wir Mietmöbel zur Verfügung stellen für Menschen, die Möbel brauchen, die aber nur für einen bestimmten Zeitraum mieten möchten. Für die sich der Einkauf nicht lohnt. Das heißt, es gibt verschiedene Use Cases für Mietmöbel. Das sind einerseits Privatkunden, die das individuell für sich einrichten, wenn die einen Zweitwohnsitz haben oder umziehen und eine neue Möblierung brauchen. Und eine zweite Zielgruppe ist Expat, was hier in der Schweiz sehr groß ist, die Expat Population, die oft nur temporär da sind, über wenige Monate oder auch nur 2-3 Jahre. Und für die lohnt es sich natürlich, nicht den ganzen Hausrat umzuziehen, wenn die nachher wieder zurückgehen, nur für 2 Jahre. Die können dann temporäre Möbel mieten und die nach Ablauf der Mietzeit einfach wieder zurückgeben. Eine neue Zielgruppe, die wir haben, das sind hauptsächlich Geschäftskunden. Die sind oft im Real Estate oder Bürobereich. Also da gibt es dann zum Beispiel im Real Estate-Bereich sind es Leerstandsmanagement oder Zwischenvermietungen, bis die Objekte verkauft werden. Da kommen wir ins Spiel, um das flexibel zu möblieren und möbliert weiter zu vermieten. Auch im Co-Living-Bereich ist im Real Estate Bedarf, dass dort Wohnungen umfunktioniert werden. So vor allem im Großraum Zürich, wo Wohnungsknappheit herrscht, da Und die Mieten recht hoch werden, ist das ein ganz guter Use Case, wo dann einfach aus einer 5-Zimmer-Wohnung dann eine WG zum Beispiel gemacht werden soll. Und im Bürobereich sind wir dann tätig für Startups hauptsächlich, welche, die schnell wachsen. Ist viel auch im neuen Energiebereich, haben wir Kunden, die flexible Lösungen brauchen, weil die Mitarbeiter einstellen und dann kann man das monatlich oder halbjährlich aufstocken. Bürositzplätze, andere Lagermöglichkeiten oder eben auch Komplettbüros. Also wir haben auch Versicherungen oder so, die das benutzen und sich ihre, die neuen Büros, wenn sie neue Büros aufmachen, zum Beispiel als eine Zweigstelle oder so, dann richten wir die auch ein. Oft muss es dann auch recht schnell gehen, da ist nicht so viel Zeit, die ganze Kette durchzugehen von Einkauf, die ganzen Möbel, die ganze Logistik zu organisieren, nachher auch den Aufbau. Und das heißt, was wir eigentlich anbieten, ist eine schnelle und unkomplizierte Lösung, Möbel zur Verfügung zu stellen, die einzurichten, aufzubauen und am Ende von der Mietzeit wieder abzuholen.
Aha, das heißt, ihr habt irgendwo ein Riesenlager, wo ganz viele Möbel drin sind.
Ja, genau. Genau, wir haben da eine ganze Logistik hinten dran, um die Möbel ein- und auszulagern und auch wieder aufzubereiten und wieder zur Verfügung zu stellen.
Das heißt, wenn ich ein Möbel miete und das zurückgebe, dann wird das nicht entsorgt, sondern ihr verwendet das nochmal, oder?
Ja, genau. Das ist relativ neu. Wir haben das vor 4 Jahren ungefähr angefangen, die Möbel wieder aufzubereiten, weil der Müllberg wächst natürlich mit gebrauchten Möbeln. Wenn man die nicht weiterverwenden kann, wurden die einfach entsorgt und da hat es recht viele Giftstoffe drin. Es ist kompliziert, die muss man auseinanderbauen, die werden meistens nur verbrannt. Und das war für uns kein nachhaltiges Modell, was die Warenkette angeht. Insofern haben wir über einen längeren Zeitraum aufgebaut, was wir Circular Island nennen, wo die Möbel durchgehen. Also alles, was beim Kunden war und wieder zurückkommt, läuft über dieses Circular Island und geht dann erst wieder ins Lager für die Weitervermietung zurück.
Ah, okay. Und in diesem Circular Island wird geguckt, ob das noch weiter benutzt werden kann oder ob man das endgültig aussortieren muss oder
ja,
was
genau.
Passiert da?
Das heißt, es gibt eine Wareneingangskontrolle, eine Qualitätskontrolle. Da wird geprüft, ob das Möbelstück in Ordnung ist, wie das zurückkommt. Der Zustand wird evaluiert und dann wird geschaut, das wird gereinigt natürlich. Und wenn Reparaturen da sind, wird das von unserem Team fachmännisch wiederhergestellt. Also wir haben da Experten ausgebildet. Also wir sind eigentlich, es gibt keinen Beruf in dem Sinn, der Möbel Restaurateur in dem Maße macht. Meistens sind die sehr spezialisiert, aber da braucht man sehr viele verschiedene Kompetenzen und auch Materialien, mit denen man arbeitet. Das heißt, vom Polstern über Lackieren oder Sachen reparieren, austauschen, solche Arbeiten fallen da an. Und wenn das dann durch dieses Circular Island durchgegangen ist, dann kann man die wieder wie neuwertig weitervermieten.
Ich nehme an, damit habt ihr den Kreislauf, wie oft so ein Möbelstück vermietet werden kann, recht erhöht. Hast du schon Werte, kannst du sagen, um wie viel mal mehr du so ein Möbelstück vermieten kannst als vorher?
Ja, also die Möbel haben wir bis zu 7-mal wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Das ist so der Durchschnitt, den wir haben. Manche Möbel, es kommt auf die Qualität vom Hersteller drauf an natürlich, halten leider nicht so lange, die müssen schneller entsorgt werden, aber dann kaufen wir die dann auch nicht wieder nach. Also wir schauen schon beim Einkauf danach, dass wir die auch aufbereiten können, zum Beispiel bei Sofas, dass man die Polster wechseln kann oder dass wir die Ersatzteile auch bekommen können.
Das heißt, ihr habt euren Einkauf auch verändert?
Ja, genau. Also wir haben geschaut, was uns wichtig ist, eben weil wir auch oft kurzfristige Anfragen haben, dass wir kürzere Lieferketten haben. Deswegen verzichten wir weitestgehend darauf, Möbel aus China zu kaufen, sondern die kommen aus Europa, von verschiedenen Ländern und Herstellern. Wir testen auch öfters mal neue Hersteller. Wir haben sogar einen Hersteller in der Schweiz, der uns die Schränke macht und Kommoden und Nachttische.
Cool. Ich habe mal irgendwo einen Post von dir gelesen, wo du gesagt hast, Nachhaltigkeit klingt großartig, bis man sich der wahren Herausforderung stellt, nämlich sie profitabel zu machen. Wie lange hast du gebraucht, bis du sagen konntest, okay, jetzt ist es wirklich profitabel?
Ja, also es wird ja viel Greenwashing betrieben. Das heißt, es wird nach außen hin als nachhaltig verkauft, ist es aber im Endeffekt gar nicht oder man kann das auch nicht nachweisen, faktisch, dass es nachhaltig ist. Und ich habe das früher schon verschiedene Nachhaltigkeitsaktionen haben wir gestartet und haben dann eben herausgefunden, dass wenn Kunden dafür extra zahlen müssen, ich glaube, ein klassisches Beispiel ist die CO2-Kompensation zum Beispiel bei Flügen oder so. Jetzt nur mal als Beispiel, wir hatten ein ähnliches Modell eingeführt und innerhalb von 2 Jahren hat es keiner benutzt, weil es einfach ein zusätzlicher Betrag war auf der Rechnung nachher. Also das heißt, die Leute wollen das zwar, aber letzten Endes will dafür keiner bezahlen für ein nachhaltiges Businessmodell. Und deswegen habe ich den Post gemacht, weil jeder sagt, ja, wir machen das, aber dann letzten Endes müssen ja auch die Firmen die Kosten tragen, was Nachhaltigkeit angeht. Und dann will es keiner machen, weil Unternehmen ja profitabel bleiben müssen, damit sie langfristig bestehen können. Deswegen war das meine etwas provokative Aussage in dem Social Media Post. Und genau, und was jetzt wir gemacht haben, ist natürlich die Lebenszeit von Möbelstücken verlängern. Das heißt, wir können diese Circular Island, dadurch, dass wir die betreiben, entstehen uns ja auch Kosten an Personalkosten, Aufwand, Material. Und für uns ist es aber dadurch, dass wir die Möbel eben bis zu 7-mal wieder weiter vermieten können, profitabel.
Hast du von Anfang an das so berechnet und hast gewusst, das geht so auf? Oder hast du wie ein Pilotprojekt gemacht, wo du mal geschaut hast, ob die Idee wirtschaftlich auch wirklich Sinn macht?
Also was wir gewusst haben, ist, dass man Geld verliert, wenn man die Möbel einfach einkauft und dann nach 1-2 Mal Benutzen wegwerfen muss. Und dann haben wir uns eben überlegt, ob wir das finanziell tragbar machen können, über dieses, was wir heute Circular Island nennen, dass, wenn wir es wieder aufbereiten, wir die Nutzungsdauer von den Möbeln auch verlängern können. Und dann war das mehr oder weniger ein No-Brainer, das tatsächlich einzuführen.
Ja. Das heißt, du musstest, wenn ich das richtig verstanden habe, aber auch auf der Seite vom Personal etwas machen. Also ihr musstet die Leute ausbilden oder ihr musstet neues Personal organisieren? Oder wie hast du das gemacht, dass ihr Mitarbeiter habt, die all diese Sachen machen können?
Die Idee ist durch einen Mitarbeiter entstanden, der vielseitig talentiert ist, ein sehr geschätzter und langjähriger Mitarbeiter, und der hat das dann auch von sich aus angeboten, hat gesagt, der restauriert nebenher Autos, also er ist Sattler, die Innenteile, also der wertet die wieder auf. Und dadurch hatte der schon diese breite Palette an Fähigkeiten, um Polstermöbel aufzubereiten oder andere Sachen zu reinigen und zu reparieren. Und dann haben wir das eben angeschaut, was es da für Fähigkeiten braucht, und haben dann das Material dazu eingekauft und diese Station aufgebaut. Ein bisschen kann man sich das so überlegen wie bei McDonald's. Als die neu waren oder diese Burgerketten, die einfach einen Prozess optimiert haben, eben dadurch, dass sie wenig Laufwege haben, dass das Produkt von A nach B, dass das geplant ist, wie es durchläuft. Also jetzt nicht ganz so effizient, aber das Modell ist so aufgebaut, dass man das bis zu einer gewissen Größe auch skalieren kann. Was schwieriger ist in dem Fall, ist Personal zu finden, das das auch tatsächlich durchführen kann. Das heißt, die werden tatsächlich von uns dann eingewiesen, oder also nicht von mir, aber von meinem Kollegen eingewiesen und angeleitet, wie das funktioniert.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es gibt ja Menschen, die auf Polstermöbel spezialisiert sind, aber das reicht ja nicht, weil ganz, ganz viele verschiedene Kompetenzen dann zusammenkommen in so einer zirkulären Station. Also das ist eigentlich schon das zweite Element, weil das erste hast du gesagt, ihr habt beim Einkauf drauf geachtet oder ihr seid immer noch dran, die entsprechenden Möbel auch einzukaufen, damit die länger verwertbar sind, damit ihr auch Ersatzteile habt. Ihr habt die Prozesse optimiert. In irgendeinem Post habe ich gelesen, du hast auch etwas geschrieben von Werte neu definieren. Ich nehme an, du meinst die Werte, die im Unternehmen wichtig sind, oder?
Ja, einerseits war das ein Umlernen von den Mitarbeitern, dass man dann Abstriche macht, wenn man jetzt sagt, der Einkauf zum Beispiel, im Sales achtet man sehr auf Design und dass das toll aussieht, und die Kunden möchten immer sehr viel für ihr Geld, natürlich, auch verständlich, die möchten nachher auch schön wohnen oder schöne Möblierungen haben. Und auf der anderen Seite muss man aber oft Abstriche machen, dass viele Designermöbel in der Realität dann nicht das halten, was sie versprechen, wenn man jetzt wirklich auf eine Dauernutzung ausgeht. Ich sage jetzt zum Beispiel, wir hatten eine VIP-Lounge-Flughafenmöblierung, da sind einfach 1500 Leute pro Tag durch. Das ist natürlich für den Privathaushalt nicht denkbar, aber die Möbel müssen auch durchaus Events aushalten oder eben solche hohe Nutzungen.
Ja. Das heißt, auch die Menschen im Einkauf mussten umdenken, mussten sich ein bisschen neu orientieren, nicht nur die in der Werkstatt oder in der Qualitätskontrolle, sondern wie das ganze Unternehmen musste sich auf dieses neue Businessmodell dann auch adaptieren, oder?
Ja, genau. Also es ist so ein Learning. Das war dann oft so, dass wir Sachen eingekauft haben, die dann einfach nicht lange gehalten haben, wo wir dann gesagt haben, okay, das sind jetzt Sachen, da müssen wir ein bisschen besser drauf achten. Was können wir die Tische mehrfach abschleifen zum Beispiel und neu lackieren? Das funktioniert jetzt mit IKEA-Möbeln zum Beispiel nicht oder nicht so gut. Oder auch kriegen wir die Ersatzteile nachgeliefert vom Hersteller oder können wir die einzeln nachkaufen? Also wir haben auch bei den Herstellern drauf geachtet, zum Beispiel bei den Sofas können wir die Bezüge extra bestellen, damit wir die einfach austauschen können, wenn man sie nicht neu selber polstern kann. Solche Sachen, genau.
Ja. Ich finde das hochspannend und ich merke, da steckt ganz, ganz viel drinne, was man so im ersten Moment gar nicht bedenkt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Handwerker da ist, der sagt, oh, das finde ich spannend, ich möchte auch mehr im Kreislauf machen, wo würdest du ihm raten, so ganz generell mal den Anfang zu machen, so den ersten kleinen Schritt?
Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich denke, was für uns auch schwierig ist, ist eben das Skillset, was die Leute mitbringen müssen, die das nachher reparieren. Da gibt es keine Ausbildung dazu aktuell in dem Bereich. Ich denke, da müsste noch mehr passieren, dass man dann wirklich so Materialaufbereitungen macht. Was wir gemerkt haben, sind, dass auch viele Architekten anfangen umzudenken. Mit denen hatte ich schon schöne Gespräche darüber, dass sie sagen, die wollen was machen. Und das ist so ein bisschen der Konsensus, jeder will was machen, aber keiner weiß wie oder das ist zu groß, um das einzeln anzupacken. Also das sind so die Diskussionen, die Skalierbarkeit von so einem Modell sind im Moment, höre ich an vielen Ecken und Enden, dass das ein Thema im Moment ist, aber da müsste viel Geld investiert werden, um sowas aufzusetzen und da ist im Moment noch keiner bereit, das zu machen.
Ja. Bei Skalierbarkeit fällt mir so ein, wenn ihr jetzt ein bestimmtes Möbelstück in einer größeren Anzahl habt und das ist eins, was man auseinandernehmen kann, heißt das dann, wenn das zurückkommt und das ist nicht in Ordnung, dass ihr auch wie selber Ersatzteile zur Seite legt? Also dass ihr wie ein kleines Ersatzteillager habt für bestimmte Möbelstücke, die ihr in größerer Anzahl habt oder nicht?
Also wenn man Sachen gebrauchen kann oder wiederverwenden kann, wenn wir jetzt sagen, okay, den müssen wir jetzt in Müll leider entsorgen, das ist nicht mehr rettbar, können wir noch was davon retten, können wir das für andere Sachen wiederverwenden, dann also heben wir das auf, aber wir haben jetzt nicht ein Riesenersatzteillager. Also dazu ist unser Möbelsortiment zu vielseitig. Also man könnte nicht jetzt für jeden Schrank das Ersatzteillager halten, das würde dann die Lagerkapazitäten überschreiten.
Ah, okay. Diese Vielseitigkeit vom Sortiment, ist das etwas, was auch zwingend notwendig ist oder ist das etwas, was historisch gewachsen ist und wo du sagst, ja, das kann man auch wieder runterfahren?
Ja, was wir schauen, im Moment sind wir dabei, dass wir uns auf bestimmte Linien einschießen quasi, dass wir sicherstellen können auch, dass wir die verfügbar haben. Das macht es für uns auch dann leichter, die Aufbereitungen zu machen. Oder wir schauen auch direkt mit den Herstellern, dass wir jetzt zum Beispiel, was Schränke angeht oder so, weil die selber montieren auf unsere Bestellung hin, haben die natürlich auch die ganzen Ersatzteile. Das heißt, wenn an einem Kleiderschrank eine Schranktür kaputt geht, dann können wir die nachbestellen beim Hersteller direkt.
Okay, das heißt, die Arbeit ist noch nicht fertig getan in dem Sinne, sondern du bist immer noch am Schauen, wo können wir noch optimieren und hast wahrscheinlich wie einen längerfristigen Plan, wo du sagst, okay, das geht weg, das müssen wir neu finden und das müssen wir vielleicht noch ändern. So.
Ja, unser Challenge ist im Moment, dass die Möbellinien von den Herstellern selber nicht langfristig garantiert werden. Das heißt, wir haben natürlich den Druck vom Markt, dass die immer wieder neue Modelle zur Verfügung stellen, weil sich ja das Design und der Geschmack ändert im Laufe der Zeit. Und das heißt, wir sind quasi von Herstellerseite aus oft gezwungen, andere Modelle zu nehmen, weil keine Lieferkeit mehr gewährleistet ist.
Und andere Modelle zu nehmen, heißt nicht, der Hersteller hat eigentlich den gleichen Schrankkorpus und da ist nur eine andere Tür dran, sondern es ändert sich alles, auch die Abmaße und die Materialien. Und
ja, Maße haben sich mehr oder weniger standardisiert. Tischgrößen sind plus minus, da gibt es die Standardgrößen, auch Stuhlhöhen oder so. Also die Vermaßungen ändern sich kaum, aber eben die Modelle oder Holzvarianten oder wie es lackiert ist, so in den letzten paar Jahren hat sich so der Trend auch wieder mehr Richtung Naturmaterialien entwickelt, dass viel mehr Holz gewünscht ist, auch hellere Farben, Naturfarben, grün, braun, beige. Vorher war doch sehr viel, man kennt es noch, alles in diesem lackierten Weiß, Schwarz, Grau. Das war sehr, sehr lange Trend. Und jetzt ist eben, wie das halt im Design so ist, dann immer eine Gegenbewegung.
beim Design, also mir kommt noch eine Frage in den Sinn. Du hast jetzt von Möbeln gesprochen und auch davon, dass ihr Wohnungen für Expats ausstattet und so. Aber da gehören ja nicht nur Möbel rein, da gehört ja auch Geschirr zum Beispiel rein in die Küche. Gehört das auch zu eurem Sortiment oder sagt ihr nein, wir bleiben strikt bei Möbeln?
Dadurch, dass wir historisch gesehen aus dem Expat-Business entstanden sind, haben wir quasi in unserem Angebot alles, was man zum Leben braucht. Das heißt, wir haben damals auch mit Kurzzeitvermietungen angefangen, da spreche ich von 2-3 Monaten, zum Beispiel bis die Lieferungen von den Überseekontainern eintreffen und die dann ihre richtigen Möbel haben und die brauchen dann natürlich alles von Töpfe, Pfannen, Küchenausstattung, Handtücher, Bettwäsche, alles, was die nicht im Koffer mitnehmen können. Ich spreche auch von Elektrogeräten. Da haben wir zum Beispiel eine schöne Partnerschaft jetzt seit kurzem, seit Ende letzten Jahr aufgetan mit Siemens Bosch. Mit denen arbeiten wir zusammen. Die haben ein ähnliches Modell eingeführt, wo die ihre Elektrogeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen zum Beispiel wie auch wieder zurücknehmend aufbereiten und dann wieder zur Verfügung stellen. Also das heißt, der Druck auch auf die Hersteller selber wird immer größer, dass die solche alternativen Modelle anbieten.
Ja, das heißt, du hast auch immer ein Auge offen für solche größeren Hersteller in irgendeinem Bereich, die sagen, ah ja, wir gehen diesen Weg, dass du da Kooperationen eingehen kannst und das wie von dir wegnehmen kannst, oder?
Ja, genau. Für uns ist es natürlich einfacher, wenn wir jemand haben, der die Elektrogeräte zum Beispiel wieder wartet, weil als Hersteller sitzen die natürlich an der Quelle der Ersatzteile. Ja. Da ist das einfacher gewährleistet. Das kompliziert zwar den ganzen Rückläuferprozess oder Auslieferungsprozess. Da sind wir noch am Schauen, am Koordinieren, wie wir das effizient machen können, weil sind halt immer sehr viele Leute involviert, ne? Und dann das Mietmöbelgeschäft ist schon generell sehr komplex und was wir eigentlich versuchen, ist die Komplexität rauszunehmen, dass wir einfach, unser Ziel ist eigentlich immer eine gute Qualität abzuliefern und auch kurze Lieferketten einzuhalten.
Ja, spannend. Saskia, ganz herzlichen Dank für das interessante Gespräch und den Einblick in euer Unternehmen. Und, habe ich zu viel versprochen? Was mich besonders begeistert hat, ist, dass sie sich wie langsam rangetastet hat an dieses Circular Island. Die Mitarbeitenden ausgebildet, den Einkauf davon überzeugt, dass anders eingekauft werden muss und. Für mich ist da ganz viel drin, was auch kleine Unternehmen machen können. Schritt für Schritt vorwärts gehen und dann die Lösung immer besser machen. Ich hoffe, dir hat's gefallen.
Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!